Mit Silke Arning. Im Interview der Woche heute die evangelische Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Grüß Sie, Frau Käßmann.
Ja, ich grüße Sie auch.
Frau Käßmann, Weihnachten 2020 ist für viele Menschen deutlich anders. Man musste sich jetzt schon ganz genau überlegen, wer noch mit vor dem Tannenbaum sitzen darf. Wie anders ist das Weihnachtsfest bei Ihnen?
Oh, bei mir ist es auch sehr anders, muss ich sagen. Die letzten Jahre, Jahrzehnte kann ich sagen, habe ich immer mit Kindern und in den letzten Jahren dann auch Enkelkindern gefeiert. Das ist ja immer besonders schön, auch die Freude der Kinder an Weihnachten mitzuerleben. Aber wir haben dieses Jahr tatsächlich klar getrennt. Meine drei älteren Töchter mit ihren Kindern und Ehemännern feiern für sich und ich feiere zu zweit mit meiner jüngsten Tochter. Also es wird auch bei uns ein sehr reduziertes Zusammensein.
Und schafft das irgendwie ein ungutes Gefühl oder dass Sie sagen, jetzt feiere ich nur mit der einen Tochter, kann eigentlich allen nicht so gerecht werden?
Also ich denke, wir sind alle ein bisschen traurig. Wir haben auch eine Zoom-Schalte organisiert, damit wir uns sehen können und uns frohe Weihnachten wünschen können. Da ist ja die Technik wirklich weit vorangeschritten. Aber ich denke, dieser Verzicht auf Zusammensein ist ja auch eine Form der Nächstenliebe zurzeit, weil ich nicht dazu beitragen möchte, dass noch mehr Menschen infiziert werden und dass die Auslastung in den Krankenhäusern noch mehr zunimmt und ja auch die Zahl der Toten, die doch schockierend ist.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ohnehin gerade eine schwierige Situation und damit ist auch dieses Vorweihnachten ganz anders als in den vergangenen Jahren, denn man fühlt sich doch unbehaglich bei diesen gigantischen Todeszahlen, die jeden Tag verkündet werden. Aber irgendwie habe ich persönlich den Eindruck, das kommt in unserem Leben nicht so richtig vor. Also da erregen manchmal schlechte Wetternachrichten deutlich mehr die Gemüter oder ist das ein falscher Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass doch viele Menschen inzwischen sehr bedrückt sind, weil sie die Zahlen abstrakt lange gehört haben. Dann hörst du mal 100, mal 195. Aber wenn es jetzt 600, 800 bis zu 1000 Menschen pro Tag sind, dann rückt auch die Zahl derer immer näher, die jemanden kennen, der verstorben ist. Und das ist doch für die gesamte Bevölkerung dann eine Belastung. Ich finde, wir müssten auch mehr darüber sprechen, wer sind diese Menschen, wie haben sie gelebt, damit die Zahlen Gesichter und Biografien bekommen und auch die Angehörigen in der Trauer nicht alleine gelassen werden. Ich habe vermehrt jetzt gehört, dass Familien sagen, wir wollen gar nicht sagen, dass er an Covid-19 gestorben ist, weil das fast schambesetzt ist, als sei der Mensch selbst dran schuld, wenn er sich infiziert. Also ich finde, darüber müssen wir wirklich offen miteinander sprechen und jeder Mensch, der hier verstirbt, ist ein Trauerfall auch für eine ganze Familie.
Mir ging es so, dass ich dachte, bei diesen Zahlen, 800, 900, 1000 Tote, wenn jetzt zum Beispiel ein Flugzeug abgestürzt wäre und es hätte diese hohe Zahl an Opfern gegeben, dann wäre eine ganz große Betroffenheit da, eine ganz breite Berichterstattung. Man würde wahrscheinlich auch Bilder sehen von Politikern, die diesen Ort besuchen des Flugzeugabsturzes oder so und auch Angehörige, die vor Ort dann sind. Das alles fehlt jetzt irgendwie total. Ist es einfach dann eine andere Dimension bei einem solchen Unfall, Flugzeugabsturz, nehme ich jetzt mal beispielsweise, oder liegt es einfach auch daran, dass wir diese Toten eben nicht sehen?
Ich denke, es liegt daran, dass wir diese Toten nicht sehen. Ich erinnere mich an den Absturz der Concorde 2000. Da wurden die Gesichter aller, die verstorben sind bei dem Absturz, mit Foto abgedruckt, weil man so schockiert war über 100 Tote. Jetzt liegt es sicher auch daran und das ist ethisch natürlich eine heftige Anfrage, dass die meisten der Verstorbenen über 80 sind. Und ich fürchte, dass es auch sehr anders wäre, wenn es alles junge Leute wären. Das sagt aber auch etwas darüber aus, wie wir als Gesellschaft das Alter wertschätzen und würdigen. Und für mich ist das schon eine große Frage. Heißt es, wenn jemand alt ist und stirbt, ist das für die Gesellschaft nicht so relevant?
Ich glaube, da sprechen Sie auch noch einen ganz anderen wichtigen Punkt an. Wir haben ja jetzt auch die Situation, dass sich in den Krankenhäusern die Lage zuspitzt. Also die Beatmungsplätze, die werden immer knapper. Die Ärzte müssen sich wahrscheinlich früher oder später darüber Gedanken machen, wen sie möglicherweise dann bevorzugt behandeln. Und sie fühlen sich in dieser Situation alleingelassen. Da kam ja auch schon Kritik vom Ärzteverband. Müsste da jetzt nicht auch von der Politik eine deutliche Ansage kommen?
Ich wäre sehr vorsichtig, das jetzt dramatisch zu diskutieren. Ich habe mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die sagen, diese Situation gibt es ja immer wieder. Sie kommen zu einem schweren Unfall und müssen entscheiden. Deshalb ist dieses Thema Triage in der Medizinethik ja nicht ein jetzt vollkommen neues. Ich finde, da sollte auch keine Angst verbreitet werden. Wir leben in Deutschland in einer Situation, in der wir medizinisch bestens versorgt sind. Und natürlich kommen Krankenhäuser aber an ihre Kapazitätsgrenzen. Und das ist etwas, was wir Menschen auch immer wieder sagen müssen, die leichtfertig mit der Situation umgehen und keine Maske tragen, keinen Abstand halten, meinen, sie können da auf Geheimpartys sich amüsieren, ohne dass andere betroffen sind. Es geht ja auch um das medizinische Personal. Sie können noch so viele Intensivbetten haben und Beatmungsgeräte, wenn sie das Personal nicht mehr haben, die diese Geräte einsetzen können, die Intensivpflege geschult sind, dann bricht das System wirklich zusammen. Und deshalb denke ich, möchte ich gar keine Szenarien, die gerade auch älteren Menschen Angst machen, in die Welt setzen, sondern sagen, wir müssen alles tun, damit solche Szenarien nicht eintreten.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie haben noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Pflegenden, also die Ärztinnen und Ärzte, auch das Pflegepersonal, die Krankenschwester. Ich erinnere mich daran, beim ersten Lockdown, da gab es ja immer großen Applaus, gerade für diese Menschen, die jetzt dann in den Krankenhäusern auch wirklich harte Arbeit leisten. Und das hat sich ja im Prinzip jetzt noch einmal verschärft, kann man sagen. Denn die zweite Welle, die wir gerade erleben, ist deutlich intensiver. Und man merkt eigentlich auf der anderen Seite, es ist jetzt irgendwie stumm geworden.
Mir fehlt auch die Wertschätzung für die Pflegekräfte. Das waren schöne Applaus-Szenen, manchmal von Balkonen im Frühling. Und jetzt habe ich den Eindruck, wird ignoriert, geradezu ja vergessen, was da geleistet wird in Krankenhäusern, aber ich möchte nochmal sagen, auch in Pflegeeinrichtungen, stationär und bei ambulanter Pflege. Ich erlebe, wie liebevoll die Pflegekräfte sich weiterhin um die Menschen, die ihnen anvertraut sind, kümmern, wie Ärztinnen und Ärzte sich engagieren. Das tut mir fast weh, dass unsere Gesellschaft das so wenig wahrnimmt. Gehen Sie mal in eine Einrichtung, was da auch versucht wird, jetzt an Weihnachten möglich zu machen, wenn kein Verwandtenbesuch da ist, wie liebevoll versucht wird, doch ein bisschen Weihnachtsstimmung zu schaffen, wie alle Kräfte aufgewandt werden, jetzt um diese Tests auch noch nebenbei zu organisieren, wenn es Schnelltests gibt in solchen Einrichtungen. Das ist ein ungeheurer Kraftakt, der großenteils noch gar nicht bezahlt werden kann, in Geld ausgedrückt werden kann. Und dass Pflegekräfte so schlecht bezahlt sind in unserem Land, dass da diese 500 Euro, die sie vielleicht kriegen sollten und noch nicht mal alle gekriegt haben, das ist keine Entschädigung, sondern es braucht Wertschätzung und Wertschätzung auch in der Bezahlung.
Ja, und da stelle ich nochmal die Frage, da hat die Politik doch eigentlich auch versagt. Wir hatten ja eigentlich eine Ankündigung mit einem großen Vorlauf. Man hätte sich da, glaube ich, besser darauf einstellen können, auf diese neue Situation.
Ich denke auch, aber es ist, das gehe ich jetzt nochmal zurück, auch eine Haltung der Gesellschaft. Ich möchte nicht immer nur alles auf die Politik schieben. Die Politik muss handeln, das denke ich sicher auch. Aber meines Erachtens ist es schon so, dass die ganze Situation der Pflege, die Lebenssituation alter Menschen gerne verdrängt wird in einer Gesellschaft, die so tut, als wenn du fit bist und dynamisch und regelmäßig im Sportstudio, dann hast du ein gutes Leben. Aber wir wollen gar nicht darüber reden, wie es aussehen könnte, wenn du nicht mehr dich selbst versorgen kannst oder wenn du auf Hilfe anderer angewiesen bist. Das ist schambesetzt und das ärgert mich. Weil ich finde, eine solidarische Gesellschaft heißt auch, wenn ich um etwas bitten muss, muss ich mich dafür nicht schämen, sondern ich lebe in einem Kreislauf, in dem ich Phasen habe im Leben, in denen ich viel reingeben kann in die Gemeinschaft, weil ich Kraft habe. Aber ich muss mich dann auch nicht schämen, wenn ich am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens oder wenn das Leben schwächer wird, auf die Gemeinschaft mit angewiesen bin, dass sie mich unterstützt. Das hat für mich wirklich auch etwas damit zu tun, ob eine Gesellschaft insgesamt das, was ich als Christin Nächstenliebe nenne, praktiziert. Weil Nächstenliebe heißt nicht nur, wer ist der Nächste, dem ich da helfen muss, sondern wo bin ich als Nächste, als Person, als Subjekt tatsächlich gefragt?
Die Gesellschaft ist gefragt, da haben Sie sicherlich recht. Und man kann sich natürlich jetzt auch in Zeiten von Corona da heftige Gedanken machen, was das eigentlich alles mit uns macht. Also die Leute sind gehalten, auf Abstand zu gehen, diese ganz normalen Gesten, einen in den Arm zu nehmen. Das fehlt ja jetzt alles. Glauben Sie, das wird noch nachhallen, wenn mal diese ganz akute Corona-Zeit vorbei ist?
Ich sehe zwei Punkte. Das eine ist diese Sehnsucht nach Nähe, die wir alle verspüren. Die wird hoffe ich, bin ein hoffnungsvoller Mensch, zu größerer Dankbarkeit führen, wenn wir das alles wieder können. Die Aussicht ist ja da, ja, also der Impfstoff sozusagen als Rettung unseres normalen Lebens. Das andere ist, dass ich finde, diese Situation ist wie ein Brennglas auf die Probleme unserer Gesellschaft. Wir haben eben schon darüber gesprochen, auf die Wertschätzung alter Menschen und der Pflegeberufe. Ich denke aber auch, es zeigt sich, wie viele doch auch einsam sind in unserem Land. Mir haben viele geschrieben, dass sie als Single leben, das aber nie problematisch fanden, weil sie eben berufstätig sind, sonst ins Sportstudio gehen, sich mit Freunden treffen. Aber jetzt auf einmal das Gefühl haben, ich bin nicht alleinlebend, ich fühle mich einsam. Und das andere ist die Belastung der Familien, gerade Frauen, die in der Zeit, in der dann auf einmal die Schulen geschlossen waren, die Kitas und jetzt ja vor Weihnachten wieder, sollen berufstätig sein, sollen ihre Kinder versorgen, einkaufen, kochen, das alles gleichzeitig machen. Das ist eine absolute Überbelastung. Und bei Alleinerziehenden ist es noch schwieriger. Und das zeigt sich auch, die Belastung der Familien, die gerade Mütter ganz besonders trifft.
Man hat ja den Eindruck, Corona hat eigentlich all das, was man so kennt, aus dem Gleichgewicht gebracht, was normalerweise in Anführungsstrichen als normal gilt. Also auf einmal sind nicht mehr die Banker systemrelevant, die vorher ganz wichtig waren, sondern es sind jetzt die Lkw-Fahrer und umgekehrt. Das kann man ja auch als positive Entwicklung sehen. Umgekehrt aber ist so dieses Horrorszenario, Pandemie, was ja im Prinzip früher ein Science-Fiction-Film ausgemacht hat, das ist jetzt unsere Normalität. Wir haben eine Ausgangssperre, das gibt es eigentlich in Diktaturen, das gibt es in Kriegsszenarien und auf einmal laufen wir mit einer Maske herum und dürfen abends ab 8 Uhr nicht mehr auf die Straße. Also gehen da nicht so ein bisschen auch die Maßstäbe verloren, dass die Menschen vielleicht gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich überhaupt noch Normalität? Woran sollen sie sich denn eigentlich noch orientieren?
Ich denke, die Vorweihnachtszeit hat etwas Interessantes gezeigt. Die letzten Jahre habe ich immer wieder Klagen gehört. Ach, es ist furchtbar, so ein Einkaufsstress und ich muss zu so vielen Weihnachtsfeiern und jetzt soll ich auch noch mich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Da war ein Überdruss geradezu da. Und all das, was in den letzten Jahren beklagt wurde, vermissen wir jetzt. Das muss uns doch schon nachdenklich machen. Deshalb meinte ich das auch mit der Dankbarkeit, dass wir wertschätzen, in diesem Land leben zu können. Es wird auch oft so schlecht über unser Land gesprochen. Das ärgert mich, weil ich finde, wir sind hier mit eines der freiesten Länder der ganzen Welt. Und jetzt, wo uns die Freiheit tatsächlich eingeschränkt wird, derart massiv, wie ich mir das auch nicht habe vorstellen können, das muss ich ganz klar sagen, wissen wir erst, wie gut wir es in dieser Normalität haben und haben Sehnsucht nach dieser Normalität. Vielleicht haben wir auch einiges gelernt. Es müssen nicht alle ständig irgendwo hinfliegen, sondern wir können uns miteinander arrangieren. Und ich hoffe, wir haben gelernt, dass all das, was wichtig ist im Leben, Vertrauen, Freundschaft, gegenseitige Verantwortung, das ist alles nicht käuflich.
Ja, vielleicht setzt das Nachdenken über die Prioritäten und über das, was normal sein sollte, eben diese Nähe pflegen und auch Solidarität zeigen. Vielleicht setzt das jetzt ja Corona-bedingt wieder neu ein. Aber man muss natürlich auch feststellen, es gibt eine Menge Gegenwind gegen die Corona-Maßnahmen. Das haben wir ja gesehen. Es gab große Demonstrationen, überall eigentlich quer durch die ganze Republik. Haben Sie die Befürchtung, dass die Gesellschaft sozusagen gespalten wurde durch Corona oder ist eher das Gegenteil der Fall, dass wir vielleicht tatsächlich zu dieser Erkenntnis kommen, wir brauchen eine Solidarität, eine breite Basis, um mit einer solchen Pandemie und ihrer Herausforderung fertig werden zu können?
Große Mehrheit in unserem Land hat sich solidarisch verhalten oder tut das auch. Und ich finde auch, auf die muss ja der Fokus doch gesetzt werden. Diese vielen, vielen Menschen, die sich jeden Tag bemühen, die Regeln zu befolgen, Abstand zu halten, andere nicht zu infizieren. In so einer Mediengesellschaft ist es natürlich so, dass der Fokus auf die Lauten, die Brüllenden, die Aktionen machen, weil sie sich in den Vordergrund spielen wollen, sehr stark ist. Vielleicht sollte man auch viel weniger darüber berichten, habe ich schon gedacht. Aber das Problem ist natürlich, dass sich politisch einige darauf stürzen, weil sie jetzt hier in diesem Unzufriedenheitspotenzial einiger für sich neue Wählergruppen finden wollen. Und das finde ich besonders perfide, muss ich sagen, das dann auch noch auszunutzen und dann zu meinen, wir müssen gegen die da oben, die Staatsmacht und die Staatsmedien rebellieren und fühlen sich dann auch noch ja, wie Widerständler. Das haben wir ja mitbekommen. Das finde ich wirklich auch abstoßend, muss ich sagen. Und diese Aggression, die sich darin zeigt, die ist beunruhigend. Das ist ja ein ganz hohes Aggressionspotenzial. Und wie wir das wieder auffangen, einfangen in ein Gemeinschaftsgefühl, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein nach Corona.
Nun ist Weihnachten und Lockdown gibt es für alle, nur nicht für die Kirchen. Da wird eine Ausnahme gemacht. Das können viele nicht verstehen, weil die Theater nach wie vor geschlossen sind, die Fußballstadien sind geschlossen und die haben ja auch alle ein Hygienekonzept. Warum sollen aus Ihrer Sicht die Kirchen und auch zum Beispiel die Moscheen geöffnet bleiben?
Ich denke, Menschen brauchen Trostorte, zu denen du gehen kannst, Ermutigungsorte. Das kann gewiss auch ein Konzert sein, das will ich gar nicht leugnen. Ich muss sagen, dass noch kurz vor Weihnachten ja doch etliche Gemeinden sich dann entschlossen haben, keine Gottesdienste durchzuführen. Ein Kollege hat gesagt, bei ihnen sind selbst so viele in der Gemeinde infiziert, dass sie es nicht verantworten können. Also das gibt es auch. Und andere haben äußerst kreativ versucht, Open-Air-Gottesdienste mit Abstand, Gottesdienste, bei denen du an Stationen, die Familie, die sowieso zusammen feiert, über 4 Stationen durch die Kirche ging, mit Lüften zwischendurch, 20 Minuten Gottesdienste jede Stunde ein. Da waren doch alle eigentlich so vorbereitet, dass wer kommen wollte, kommen konnte und mit diesen Regeln in relativ großer Sicherheit Gottesdienst feiern konnte. Alle anderen haben natürlich über den Fernseh-Gottesdienst, Radio-Gottesdienste, gestreamte Gottesdienste, was es alles gab und gibt, teilgenommen. Ich finde, das muss ich sagen, in der allerersten Zeit, als in Niedersachsen die Kirchen zu waren, hat mich das wirklich bedrückt, weil ich gedacht habe, in Pest und Cholera und Krieg hatten die Menschen in so einer Kirche einen Ort, in dem sie kurz innehalten konnten, unter all dem Druck, unter dem sie stehen, ein Gebet zu beten an einem Ort, an dem schon Tausende vor dir gebetet haben, in dem du dich aufgehoben fühlst. Ich war dann in der Marktkirche Hannover, weil in den Öffnungszeiten danach dann mit Abstand wenige Stühle standen und habe dann da auch mal Dienst getan, weil immer jemand ja da sein musste zur Aufsicht und habe das gesehen, wie Menschen das gut tat, einfach reinzukommen, sich kurz hinzusetzen, ein Gebet zu sprechen, vielleicht eine Kerze anzuzünden und wieder zu gehen. Wir brauchen solche Ermutigungsorte und Trostorte in unserer Gesellschaft, auch wenn viele nicht mehr der Kirche angehören. Wissen Sie am Ende doch, was so eine Kirche bedeutet und dass Sie da eine Kraftquelle finden, wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben keine Kraft mehr. Und vielleicht fällt Ihnen dann der alte Psalm ein, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ja auch eine Frage nach Halt, wenn ich sonst keinen Halt mehr finde. Und ich finde diesen Halt auch im Glauben.
Es gibt natürlich auch so kritische Anmerkungen, die sagen, ja, wir hatten ja auch eben das Thema Solidarität, hätten nicht die Kirchen einfach aus Solidaritätsgründen sagen müssen, wir machen keine Gottesdienste an Weihnachten. Wir machen es eben wie alle, die betroffen sind. Wir machen zu.
Wir haben das Ostern gemacht. Das war ja so. Ostern gab es keine Gottesdienste. Aber ich finde, das Weihnachtsfest ist das Fest des christlichen Glaubens. Wir glauben, dass Gott in die Welt kommt, Licht in die Finsternis bringt. Und an so einem Tag keinen Gottesdienst anzubieten. Keiner muss kommen. Aber das wäre für die Kirche eine sehr verzagte Haltung, denke ich. Und wie gesagt, einige Gemeinden haben die Gottesdienste abgesagt, weil sie sagen, sie können es angesichts der Lage in ihrem Ort, in ihrem Dorf oder sogar in der Gemeinde nicht verantworten. Aber ich finde richtig, dass andere das Angebot gemacht haben.
Verzagte Haltung. Ich erinnere mich daran, während des ersten Lockdowns, da gab es auch so eine kritische Anmerkungen, die Kirchen seien ausgerechnet in dieser Zeit nicht präsent genug gewesen, nach dem Motto, der Pfarrer, der bastelt im Pfarrhaus an seinem Podcast, aber im Seniorenheim, da sterben die Leute allein. Und ich weiß, Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die hat damals den Kirchen sogar vorgeworfen, sie hätten die Menschen im Stich gelassen. Sehen Sie diesen Vorwurf?
Also Christine Lieberknecht war ja sozusagen die Stimme dafür. Sie ist selber Pfarrerin und ich habe immer gedacht, wer ist denn die Kirche? Also Christine Lieberknecht hätte ja selbst in die Heime gehen können. Ich meine, es ist doch auch so ein Widerspruch, dass jetzt sagen Sie einerseits, da gibt es die Stimmen, die Kirchen sollten lieber alles schließen und stille sein und die anderen sagen, die Kirchen sind nicht präsent genug. Also ich muss sagen, ich habe die Kirchen als sehr präsent erlebt. Das ist sicher von Ort zu Ort verschieden. Aber in den Kirchengemeinden wurden Telefonnummern verteilt, wo du anrufen kannst. Hier konntest du zur Pfarrerin gehen. Da waren bestimmte mit Abstand Möglichkeiten zum Seelsorgegespräch. Die Frage, wie wir mit den Besuchen in den Altenheimen umgehen, die war im Frühjahr tatsächlich eine der Verunsicherungen. Wir hatten noch keine Masken, es gab keine Schnelltests. Und als in Wolfsburg das Hans-Lilje-Haus dann viele Infizierte hatte und viele Todesfälle, da war die Kritik ganz hoch. Wie konnte das möglich sein? Warum habt ihr nicht besser abgeschottet? Also ich finde, es ist immer so, dass im Nachhinein natürlich alle ganz genau wissen, wie es richtig gewesen wäre. Aber ich denke, die Verunsicherung im Frühjahr, was ist richtig, hingehen oder wegbleiben, die war ja einfach enorm groß. Und jemand hat mal gesagt, im Nachhinein werden wir uns manches verzeihen müssen. Wie es alles richtig gewesen wäre, das haben wir im März nicht gewusst und das wissen wir heute auch noch nicht ganz genau. Da gibt es sicher noch viele Vorwürfe im Nachhinein zu begegnen und aufzuarbeiten. Aber ich finde, wir müssen auch mit einer gewissen Nachsicht oder mit einer gewissen gnädigen Haltung sagen, die große Mehrheit der Menschen in unserem Land hat versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. So eine Situation hat es vorher einfach noch nie gegeben.
Nun winkt ja mit dem Impfstoff so ein neuer Hoffnungsschimmer am Horizont. Glauben Sie, dass mit den Impfungen wieder alles gut wird?
Wie gesagt, wir werden uns noch viel zu verzeihen haben und im Nachhinein wird es manches aufzuarbeiten geben. Wenn ich sehe, dass die Zahlen derer, die bereit sind, sich impfen zu lassen, derartig gesunken sind, von 79 auf jetzt 50%, ist das etwas, was mich irritiert und sehr nachdenklich macht, weil das ja heißt, da ist eine Skepsis gegenüber der Politik da, die sehr tief geht, dass da Vertrauen verloren gegangen ist. Und dass die Impfgegner und die Verschwörungstheoretiker da doch ein leichtes Gift haben tröpfeln lassen in das Vertrauen in unserem Land. Und das wird langfristig zu bearbeiten sein.
Vielleicht könnte es ja auch sein, dass so die Differenzen noch stärker werden, also was jetzt auch die Impfung angeht gegen das Coronavirus. Denn man muss ja damit rechnen, es gibt dann eine Gruppe derjenigen, die wieder ein normales Leben ohne Maske führen dürfen. Und in Großbritannien zum Beispiel, da erhalten die dann einen sogenannten normales Leben-Pass. Und die anderen, die stehen dann im Regen.
Das wäre natürlich eine hochproblematische Spaltung der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir darauf vorbereitet sind, wie wir damit umgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, das tatsächlich im Blick haben, weil meines Erachtens ist es natürlich für die Gesellschaft insgesamt gut, wenn die große Mehrheit geimpft ist, weil dann das Leben in Freiheit für alle wieder möglich ist, weil nur wenige sich infizieren und anstecken könnten.
2021 steht vor der Tür, Frau Kiesmann, die große Silvesterparty, die fällt aber aus. Vielleicht spielt das Datum ohnehin keine Rolle mehr, weil wir dann alle nur von der Zeit vor oder nach Corona reden. Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?
Wohl selten ist ein neues Jahr in den letzten, sag ich mal, 70 Jahren mit so viel Hoffnung in den Blick genommen worden. Ich wünsche mir tatsächlich mehr Frieden in den Menschen innerlich, weil ich den Eindruck habe, für viele ist das doch eine große Belastung und ein großer innerer Schmerz auch der Auseinandersetzung. Ich wünsche mir auch mehr Friedlichkeit in unserer Gesellschaft, weil, wie gesagt, diese Aggression im Ton, diese Abwertung anderer Menschen durch Sprache in den letzten Jahren und jetzt gerade auch noch in diesem Jahr enorm zugenommen hat. Diese Beleidigungen, diese Pöbeleien, diese wirklich rassistischen und sexistischen Äußerungen über andere. Ich wünsche mir, dass da Menschen auch ihren Frieden wiederfinden und eine Sprache, die menschenwürdig ist. Und das wünsche ich mir natürlich auch in unserer Welt, weil wir haben jetzt ständig auf uns geblickt, wie es uns geht und mit unseren Belastungen. Ich habe viel Kontakt zu Kirchen in Afrika, in Asien, in Indien beispielsweise, dass wir ein bisschen mehr wieder auch auf die schauen, denen es bei weitem nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland.
Das war das Interview der Woche mit der evangelischen Theologin Margot Kiesmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Kiesmann, und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke Ihnen auch und gesegnete Weihnachten.